You're listening to Radio Golf Show.
Guten Abend, meine Damen und Herren, Frank Förster, Marc Horina mit Radio Golfschau, Episode 76. Es ist Zeit für Stand der Dinge, Volumen 3. Drei, ja, das erste war unser, was war das erste? Unser Saudi, nee, Saudi war das? War es Saudi? Das erste war Influencer.
Weiß nicht mehr.
Das erste war Influencer, das zweite war Mohammed mit seinem Artikel. Und jetzt, heute geht es um, sollte ja eigentlich um Spaß gehen beim Golf. Und wir haben da auch das Schwarmwissen der größten Golfgruppe in Deutschland, Facebook-Golfgruppe, darum gebeten.
So, ich glaube, wir haben sogar die größten Facebook-Gruppen Deutschlands angezapft, oder?
Wir haben eigentlich nur die eine angezapft und dann hat die andere angezapft.
Das nennt man Content generieren.
Das ist ein Digital Content Creator. Creation, das ist so wie der Gott spielen.
Mal, ja, klar, aus created. Nichts etwas erschaffen.
Aber entweder, ich denke, die haben, was weiß ich, 4.000, 5.000 Mitglieder und ich hatte da so, also von meiner Erfahrung 20, 30 Reactions erwartet. Ich glaube, wir haben zwei gekriegt, die auch sehr
durchdacht
waren.
Sehr elaboriert und sehr tief waren.
Sehr, sehr tief waren. Ich weiß jetzt nicht, von wem, ich glaube, von einer Dame und von einem Herrn, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, die sich da auch echt Gedanken gemacht haben und super Sachen gemacht haben, aber insgesamt, entweder interessiert das die Leute nicht oder sie mögen uns nicht. Eins von beiden. You know what? I couldn't care less.
Oder es ist eine so vage gestellte Frage, dass man vielleicht auch überfordert ist, eine Antwort zu finden, weil die Antworten, die gegeben worden sind, die waren ja auch entsprechend lang. Es gibt ja auch keine wirklich kurze Antwort auf die Frage, oder?
Ja, aber es gibt eine Antwort. Ich meine, wir haben uns privat schon öfter drüber unterhalten. Man kann zum Beispiel Spaß, es kann zum Beispiel Spaß machen, sein Handicap verbessern zu wollen. Ja. Oder es kann Spaß machen, einen guten Schlag zu schlagen. Ja? Oder es kann Spaß machen, nicht wie meine Muse, Agatha McNaughton von Golf in the Kingdom immer sagt, it's men loving men. Ja. Wie man die Schläge der anderen bestaunt und die anderen lobt und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, dass es Spaß ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage nach Spaß richtig gestellt gewesen ist oder ob man vielleicht an dem Begriff auch ein bisschen rumdeuteln kann oder vielleicht sogar den etwas anders begreifen kann im Golf oder dass er vielleicht... Weißt du, Spaß habe ich an der Tatsache, dass ich mit Freunden zusammenkomme und rausgehe. Da habe ich schon Spaß an der Vorstellung. Aber eigentlich ist ja die Frage ja eher nach der Freude am Golfspielen. Also was macht einem Freude? Und ich glaube, dass Spaß und Freude so ein bisschen unterschiedliche Begriffe sind. Spaß hat viel mit Lachen zu tun, ist eher so ein nach außen gerichtetes Gefühl. Und Freude habe ich das Gefühl, also Freude bedeutet mir zum Beispiel mehr ein nach innen gerichtetes Gefühl. Trotzdem, es wird immer wieder von Spaß auf dem Golfplatz gesprochen. Du hattest vorher einen deutschen Pro zitiert, der sagt, wer nur noch aus Spaß spielt, hat die Hoffnung, sich zu verbessern, schon aufgegeben. Ich glaube, sinngemäß ist das richtig.
Ich glaube, das ist ziemlich genau auf den Punkt von Herrn Bünker.
Ja.
Und das hat eine unheimliche Reaktion, ein Empören wieder hervorgerufen mit, was weiß ich, Hunderten von Kommentaren, dass das der größte Scheißdreck ist, den sie je gehört haben.
Und wie findest du eigentlich den Spruch?
Wie?
Also wer behauptet, nur noch aus Spaß zu spielen, hat die Lust, sich zu verbessern, aufgegeben?
Also
ohne jetzt dem Bünker was Falsches unterstellen zu wollen.
Ja. Für mich persönlich, kann ich das eigentlich nicht beurteilen, ja? Also du weißt ja auch meine persönliche Golfgeschichte und dass ich jetzt die letzten 10, 15 Jahre fast gar nicht gespielt habe und ich persönlich finde mein Desinteresse völlig verständlich. Denn nach, was weiß ich, 25, 30 Jahren Golf spielen, bringt eine lockere Runde, macht mir eigentlich weniger als null Stimmung, sage ich mal. Ja,
Ja.
es geht mir also, und ich denke, was du gerade gesagt hast, das Spaß und Vergnügen, das finde ich ganz, das finde ich super.
Heute.
Freude, das eine nach außen, das andere nach innen. Für mich ist Spaß eher auch wieder sowas wie eine Trendsportart. Was mal kommt und was dann wieder geht. Das ist
Ja,
Spaß. Das
ja,
macht
ja.
Spaß. Ja, dass das nicht,
Wasserskifahren macht Spaß.
genau, das ist was, dass es nichts Permanentes ist, nicht? Und was dann für mich interessant dazugehört, und das ist auch eine Diskussion, die wir schon öfters betrieben haben, das ist Golf ein Sport oder ein Sport oder ein Spiel? Ja.
Ja.
Für mich ist es ein Spiel.
Ja.
Nicht, dass das wichtig ist, ja, aber für mich ist auch der Sinn jedes Spiels, ob es Mau Mau, ob es Monopoly, ob es Golf ist, ob es Tischtennis ist, für mich ist der Sinn jedes Spiels zu gewinnen. Das ist das Ziel von jedem Spiel für mich. Deswegen gefällt mir Matchplay besser als Zählspiel, weil wenn ich mit dir Matchplay spiele, auch wenn es nur fünf Löcher sind, über
Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst,
fünf
relativ
Euro.
gering?
Ja, umso weniger Löcher wir spielen, ist das leider so, weil ich
Ja,
unheimlich
das ist
Kacke
tatsächlich
spiele.
so.
Das sollte das Ziel jedes Spiels sein, zu
Ich glaube,
gewinnen.
du sprichst damit viele interessante Punkte an. Also die Frage tatsächlich, Spiel ist natürlich am Ende. Es gibt ein Endziel des Spiels im Normalfalle. Die meisten Spiele bestehen tatsächlich darauf, dass es einen Sieger gibt am Ende. Ja.
Ich ärgere dich nicht.
Wobei es natürlich viele weitere Komponenten hat, das Spielerische und das Spiel an sich. Und ich glaube, dass wenn man wirklich genauer hinguckt, geht es sicherlich nicht nur darum, im Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz finde ich das hochgradig interessant, diese Fragestellung, die einem ja immer wieder begegnet und ja auch immer wieder diskutiert wird, ist Golf ein Sport oder ein Spiel? Man hat das Gefühl, dass es fast, also zeitweilig dachte ich, es gäbe eine historische Trennung, dass es irgendwo den Moment gab, wo sich Golf zum Sport entwickelt hat. Das ist aber nicht der Fall. Also es gab schon immer unglaubliche Athleten im Spiel. Ob das Ted Ray war, irgendwie Anfang des vorletzten Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, oder Young Tom Morris, der nachgewiesenermaßen den Ball sehr, sehr viel weiter schlagen konnte als die
Genau.
meisten seiner Zeitgenossen. Diese athletische Dimension im Spiel oder diese sportliche Dimension im Spiel war ja schon immer gegeben. Ich glaube, was das sehr, sehr Interessante ist, das Spielerische, ist, dass es ja auch weniger, also es hat einfach diese unfassbare Facetten, die man, es hat diese Facetten, die man unterschiedlich beleuchten kann und die jeder für sich ja auch unterschiedlich beleuchten kann, weswegen es tatsächlich möglich ist, irgendwie mit einem 54er Handicap unterwegs zu sein und trotzdem Freude zu empfinden, mit ihm da draußen zu sein.
No chance,
Doch,
no
natürlich.
chance.
Ja, weil es nichts, es gibt unglaublich viele schöne Momente und du weißt es selbst und du wirst es ja auch bald erleben, mit deiner Tochter rauszugehen und ihr erstes Paar zu erleben. Ihr
Da hast du
erstes
recht.
wirkliches Paar
Da hast du
und mit
recht. Da hast du
dir, ja,
recht.
und dann wirst du
Da
die
hast du
Freude
recht.
erleben, dass sie ein Paar spielt und du ein Bogey
Ich
spielst.
rede von den 54 Handicaps, die versuchen, dir mit deinem Schwung zu helfen.
Ja, oder die Produktbesprechungen machen. Oder
Ja.
die erzählen, welche Tasche sie verwenden und dass sie im Winter
Ja,
nur die verwenden. Ja,
okay,
okay.
genau.
Aber das hat ja auch was Spielerisches.
Genau. Nicht alle wollen auf einmal nur Spaß haben, weil, wie Herr Bünker, jetzt, ob das ernst gemeint war oder nicht, gesagt hat, weil sie halt ihren Peak erreicht haben, ja, wo sie nicht mehr besser werden können und sagen, oh, jetzt spiele ich nur noch, um Spaß zu haben. Trotzdem wissen sie fast alle ihren Smash-Factor und ihre Stats und ihre dies und das und ihren Launch Angle und ihren Clubhead Speed und alles drum und dran. Ist das Spaß?
Ich glaube, für viele Leute schon. Also ich glaube, das ist Training hat sich ja auch dahingehend verändert und auch das Unterrichten hat sich ja auch so verändert. Man hat ja dann ein unglaubliches Vergnügen an diesen Zahlen. Und ich lebe ja hier unten im Südwesten in einem Gebiet, das von Ingenieuren quasi nicht nur bestimmt, sondern auch bevölkert wurde. Jeder Zweite interessiert sich unglaublich für seine Schwunggeschwindigkeit. Ob das jetzt jemand ist, der 90, also schneller schwingen will als 90 Meilen die Stunde, oder es irgendjemand ist, der sich vorgenommen hat, die 100 zu brechen, oder ob es ein Jugendlicher ist, der 135 schwingen will. Diese Zahlen, die bedeuten ja auch was. Also, und ich glaube, da gibt es auch einen Spaßfaktor drin. Also um dir einfach auch da diesbezüglich nicht die Stirn bieten zu wollen, aber auch wirklich zu sagen, da gibt es einen Spaßfaktor.
Das kann ich mir vorstellen. Ich mag das
größer,
ja auch,
schneller, Statistik. Besser zu werden. Und ja. Ich glaube, ein Großteil des Spaßes ist auch im Golf. Um zu beantworten, was Spaß macht, muss man vielleicht einfach auch nur hinblicken, was wirklich frustrierend ist an diesem Sport. Und einfach das negieren dann. Und frustrierend an dem Sport ist, wenn man nicht besser wird oder wenn man die Leistung nicht abrufen kann, die man mal abgerufen hat, oder genau, am Dienstag schlechter spielt als am Sonntag, obwohl man rausgegangen ist und auf der Range stand und jeden einzelnen Ball getroffen hat. Dann geht man auch auf den Platz raus und trifft keinen einzigen mehr. Zumindest glaubt man das. Also das, was frustriert, umgekehrt ist ja eigentlich das, was Spaß macht oder Spaß zu machen scheint oder vielen Leuten Spaß zu machen scheint. Und ich glaube, dass das alles ja auch seine Berechtigung hat. Das Soziale und das Spielerische, das Sportliche, das Athletische. Ich kann dieses Jahr schneller schwingen als früher. Phil Mickelson, der sagt, ich schwinge schneller als jemals zuvor in meinem Leben mit Anfang 50.
Ja. He's on the Saudi caffeine. Aber was ist denn das Gegenteil von Spaß? Das Spiel ernst nehmen?
Nee, Frustration.
Frustration.
Ich glaube, dass Frustration Spaß ausschließt.
Diese Jungs, die, was weiß ich, ihre Schläger rumschmeißen und fluchen, genau, und
die haben definitiv keinen Spaß mehr.
Ich habe auch oft mit einem gespielt, der hat dann immer die Mülltonnen dann neben dem Ballwascher da weggetreten, also wirklich, oder geschmissen, ja, also wirklich. Er war der Michael Blech von dem Club, wo ich gespielt habe, dem hat der Schuppen gehört. Trotzdem, das war also unmöglich, mit dem zu spielen.
War es der Blech?
Nein, das war so einer wie Blech.
Das war der Golfplatzbetreiber.
Genau, der Betreiber. Lou Clerico hieß er. So ein Italiener, weißt du, der hat also, was weiß ich, 3-4 Handicap und sowas, und hat immer einen auf den Sack gekriegt und hat dann also wirklich dann die Mülltonne aus dem Boden gezogen und den Fairway runtergeschmissen. nein, super geil. Aber du hast auch das Spielerische angesprochen. Denn das Spielerische ist ja wirklich das, wenn ich jetzt nicht, du bist Vater, ich bin Vater, ich habe jetzt noch einen kleinen Zwirbel hier rumlaufen. Ja, wenn ich mir das Spielerische angucke, der wacht morgens auf und hat nur Interesse dran zu spielen.
Ja.
Ja. Und wir Erwachsene verlieren das ja, umso älter wir werden, die Lust am Spielen, oder ich weiß nicht. Aber wenn man sich das, und ich bin weit weg von einem Pseudowissenschaftler, wenn man das Spielerische, was Tiere haben und was Menschen haben, ist ja nicht so weit voneinander weg. Tiere spielen ja, haben ja auch diese spielerische Natur. Ja. Ja. Wenn eine Maus piepst oder ein Vogel zwitschert, dann heißt es, hey, I want to play. So wie ich das verstehe. Ich verallgemeine das, und das ist jetzt hier, okay. das ist Wikipedia for Idiots, ja. So ja, ungefähr, ja, auf dem Level, ja. Aber dieses Spielerische, was wir auch als Kinder haben, und was, wenn du ein Golfturnier von 7, 8, 9, 10-Jährigen oder ein Fußballspiel von 7, 8, 9, 10-Jährigen dir anguckst, und dann hat sich einer wehgetan und das ganze Spiel stoppt und guckt, ob er okay ist. Da wird nicht irgendwie ein Vorteil draus schlagen. Ich habe letztens bei einem Kinderturnier, war ich als Zähler unterwegs. Und ja, ein Junge,
so Begleiter, ne?
Und Zähler. Ja, ich habe die als Zähler, ja. Also die spielen, was weiß ich, 3 oder 4 Löcher. Das sind an Kids ohne Platzreife und so weiter. Ja, die spielen von, was weiß ich, von 100 Yards vom Fairway da auf den die Grüns rein.
Grüne
und so
Abschläge.
Ja, also mitten 100 Yards vom Grün schlagen die ab. Ja. Und da hat einer, der hat den richtig Scheißtag, so ein Junge, der war vielleicht am 11 oder sowas im zweiten Loch. Und dann sage ich ihm irgendwas und dann haut er drauf und er schlägt neben den Ball. Ja, er trifft den Ball nicht. Und ich sage, okay, genauso wie du jetzt gerade den Probeschwung gemacht hast, machst du das mit dem Ball. Um ihn zu ermutigen. Ja? Ja, ja. Und dann sagt er zu mir, das war kein Probeschwung. Dann sagt er zu mir, ja, diese Ehrlichkeit und dieses Spielerische, das verlieren wir ja irgendwann, wir Menschen. Ja, manche verlieren es früher, manche verlieren es später, diese Kunst zu spielen.
Das ist eine interessante These. Ich weiß nicht, ob ich da ganz bei dir bin. Ich habe ja das Gefühl, dass wir unser Leben lang spielen und spielen wollen und dass wir deshalb auch diese ganzen Sportarten erfunden haben. Ja,
ja, ich auch.
Also wenn wir und wir verlieren vielleicht die Unschuld in dem Ganzen. Ja, also vielleicht verlieren wir auch Freude am Spielen, aber die Lust zu spielen verlieren wir dann doch nicht. Also sonst gäbe es diese komplexen, schwierigen Sachen wie Golf nicht, wie Cricket nicht oder wie auch selbst Fußball nicht. Apropos Fußball, hast du mal in Katar mal reingeguckt?
Was habe ich geguckt? Was war denn? Ich ziehe die in den ersten 10 Minuten. Was habe ich geguckt? Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Das war gestern Abend. Da habe ich eine Viertelstunde verguckt. USA? Nee, nicht USA. Aber ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ganz offensichtlich mitten in unserem Leben.
Also dieses Interesse auf eine Weltmeisterschaft, das ist bei mir auch schon lange nicht mehr da. Ich weiß nicht warum. Es ist vielleicht, weil es alles nicht so wichtig ist.
Ja, vielleicht aber auch, weil das alles so ein bisschen perverser geworden ist. Oder dass, sagen wir mal, die Mechanismen des Geschäfts sich ja dann doch sehr, sehr offen zeigen in der Zwischenzeit.
Wenn für FIFA und Katar das Wort Liebe ein politisches Statement ist, dann, ich glaube, mehr brauchst du gar nicht zu sagen.
Und wenn man allerdings bedenkt, dass dann, ich glaube, alle europäischen Verbände sich dann auch dem Diktat beugen, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, dann gehen unsere Captains raus und dann werden sie von Platz gestellt. Und dann kriegt der nächste Captain die Binde angezogen, dann wird er auch von Platz gestellt. Und mal schauen, wie lange die FIFA das durchhält, wenn sie dann im Spiel alle Spieler vom Platz nehmen müssen. Mal schauen.
So wie ich das mitbekommen habe, hat die FIFA ja gar nicht gesagt, was die Strafen wäre. Und da wurde auch von Punkteverlust für die Mannschaft gemunkelt und alles so ein Zeug. Ich denke nicht, dass es fair ist, dass man die Spieler dafür verantwortlich macht. Ich meine, als die WM vergeben worden ist in 2010, da war der Musiala von Bayern oder der Moukoko von Dortmund, da waren die 5, 6 und 7 Jahre alt.
Was ich allerdings meine, dass diese Spieler ja auch die Chance gehabt hätten. Also wir müssen das nicht vertiefen, aber die Verbände hätten auch wirklich die Chance gehabt zu sagen, es interessiert uns überhaupt nicht, was ihr da sagt.
Ja.
Wir haben keine Swastika-Flags, wir haben keine Neonazi-Sprüche, haben irgendwie keine Hakenkreuze am Arm, sondern wir haben hier eine One-Love-Botschaft, die wir da und nicht mal in der Regenbogenfarbe, sondern in einer stilisierten, regenbogenartigen Farbgestaltung. Und ihr könnt uns alle mal gerade am Arsch lecken. Wir machen das. Und ich glaube, dass die FIFA da ganz schnell gekuscht hätte und Fußball sich von der anderen Seite hätte zeigen können. Apropos andere Seite, bevor ich dabei. Heute Nachmittag bin ich nämlich mal kurz hingegangen, weil ja die deutsche Mannschaft gespielt hat. Ich weiß nicht, ob
ich habe es ein bisschen mitverfolgt, aber.
Und die haben ja dann ein Bild gemacht, wo sie sich den Mund zugehalten haben.
Ja.
Gruppenbild. Fand ich auch interessant. Ist wenigstens ein Zeichen.
Fand ich auch. Aber der FIFA World Feed Television hat das nicht gezeigt.
Die so FIFA, wie die Iranis nicht gezeigt haben, dass die iranische Meistermannschaft gesungen hat.
FIFA kontrolliert ja den World Feed und in Deutschland wurde es nur gesehen, weil das ARD oder ZDF, was immer, Kameras waren, die das aufgefangen
haben. Extra Kameras haben, also.
Ja, also der World Feed hat das nicht gezeigt. Und das ist ein offizielles Foto, was dann auch
Das wird wirklich verbreitet.
Ja. Das ist ja Pflicht zu machen, dieses Foto nach dem Anfang.
Ja, ja. Ich glaube, dass dir viel Spaß bereitet hätte, die Werbepause dazwischen. Also ich habe natürlich nicht das Spiel gesehen. Ich habe mir ein bisschen was von der Analyse angeguckt zwischendurch. Wollte wissen, wer so wirbt oder für welches Werbepublikum dort ausgestrahlt wird. Ja. Und es waren natürlich mobile, also Leute, die Autos verkaufen wollen, Leute, die Wireless LAN-Netze verkaufen wollen, Router verkaufen wollen, also so Technologieunternehmen und also so sehr, sehr männlich bestimmte Produkte. Aber auch ein Land, das sich momentan auch platzieren möchte als the To-Go-To-Destination, ja.
Ja.
Saudi-Arabien hat einen unglaublich schönen Spot dort laufen, wo das Land von seiner, durchaus, also landschaftlich muss das ja der Hammer sein dort, von seinen unglaublich schönen Seiten gezeigt wird und sich quasi als, ja, als Destination für Reisende präsentiert.
Ja.
Ja. Was ich spannend finde, weil ich das in der Form noch nie gesehen habe. Und Saudi-Arabien ist ja ein offizieller Sponsor der FIFA, offizieller Sponsor auch der Weltmeisterschaft.
Yep.
Und ich vermute, das ist derselbe Fonds, der da
ist es.
Der hinter Liv steckt.
Vision 2030, oder Saudi Vision 2030, das ist dieses Konzept von MBS, sich als Land relevant zu halten mit Green City und Investitionen bis zum geht nicht mehr. Und das ist es, sich wirklich relevant zu halten. Ja. Ich meine, ich habe in meiner früheren Karriere auch mit Aramco und mit QP, mit Qatar Petroleum, Geschäfte gemacht und kenne auch die Leute und war auch dort. Und obwohl mein erstes Erlebnis in Doha war 1970, als wir nach Tokio geflogen sind, und da musste ich den Perückenkoffer von meiner Mutter tragen. Und da sind wir, um nach Tokio zu fliegen von Frankfurt, mussten wir
in Doha umsteigen.
Und also wir mussten bestimmt 3 oder 4 Mal umsteigen. Und dann sind wir in Doha gelandet und da haben sie die Tür aufgemacht. Und da gab es ja noch immer diese Treppen, die da runtergehen. Ja. Und ich hatte diesen Perückenkoffer in die Hand. Wir waren die Ersten und da unten standen die Männer. Da war es das erste Mal, dass ich Männer in Kleidern gesehen habe. Und ich will den ersten Schritt die Treppe runter machen, wenn meine Mutter das hört, die bringt mich um. Dann geht dieser Perückenkoffer auf und raus purzelt dieser Styroformkopf. Meine Mutter hatte die Perücke auf dem Kopf. Und dann rollt dann dieser Kopf die Treppe runter vor dem Zollbeamten vor die Füße. Das war mein erstes Erlebnis in Doha. Anscheinend sehr amüsant. nur nicht für dich.
Entschuldigung. Aber jetzt beschäftigt, die einzelnen Elemente des Bildes in meinem Kopf zusammenzustellen.
Das war also,
und das erschrockene Gesicht eines durchaus noch pubertierenden jungen Mannes.
Ja, ich war 10 oder sowas. Und ja. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die in einem Monat beim Weihnachtsessen wieder auf den Tisch kommt. Das tut sie.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Aber jetzt werde ich mal nur ganz kurz noch, Entschuldigung. Mir haben mehrere Leute gesagt, Leute, die aus der Gegend kommen. Denn es geht jetzt, wenn wir jetzt um Saudi 2030, über das House of Saud sprechen und über die Kataris. Und die Kataris hatten ja auch diese ganze Sache mit One Love und mit Bier und so weiter vor dem Stadion da alles erstmal zugesagt. Das haben sie dann kurz vorher alles noch geändert.
Ja.
Und ich habe halt 10 Jahre in der Gegend gewohnt und bin überall da rumgereist, und mehrere Nicht-Kataris oder nicht und Nicht-Saudis haben mir gesagt, dass die Kataris, die lügen, und die Saudis sind dumm wie Bohnenstroh. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, bis ich das ein bisschen beobachtet habe. Man kann natürlich das nicht alles generalisieren. Ich habe Freunde, die aus Katar sind. Ich habe Freunde, Expats, die da jetzt wohnen. Ich habe auch Saudi-Freunde und so weiter. Aber wenn man jetzt von den Regimes ausgeht, dann trifft das voll zu. Mhm. Leider so. Zurück zum Golf, um was wir ja wirklich reden wollen. Ich sitze jetzt so wie du öfters längere Zeit im Auto, aus verschiedenen Gründen. Und du redest mir, wir reden ja oft über Radio Golfschau und wohin wir gehen und dass unsere Gäste ja eigentlich nicht besser werden können, dass nur wir besser werden können. Und du hältst mir immer wieder vor, dass ich doch mal diese Sendung auch mal hören sollte, um besser zu werden.
Ich halte dir das nicht vor.
Das ist vielleicht die falsche Wortwahl. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt.
Ich halte dir vor, dass du es nicht tust. Das
tell me. Nein, du sagst, hey, hör dir doch mal die Dinge an. Und da gab es ja auch den tollen Kommentar in einer von der Gruppen, dass ich 1000-mal M sage und ich verspreche dem älteren Herrn in den Hosen, die viel zu tief hängen, dass ich nicht mehr so viel M sagen werde, wenn er sich neue Hosen kauft. Aber ich habe da mal, ich habe jetzt im Auto gehört, ich höre entweder NDR 3 oder NDR 1. Jetzt habe ich erstmal NDR 1 gehört, weil es dunkel
Hörst
ist.
ja
Da
die ganze Zeit eigentlich nur MDR,
kann ich die klassische Musik morgens um 7 nicht hören. Und da
MDR.
ist einer, der erzählt die Verkehrsnachrichten und der sagt immer auf der A28. Und ich habe mir gedacht, dieser Typ, der hört nicht, was er da sagt, sonst würde er das nicht sagen. Wegen dem höre ich jetzt die Sendung mir an. Aber viel wichtiger. Und dann werden wir besser. Und wir werden besser. Wir arbeiten uns an uns. Wir machen das, versuchen ein bisschen, versuchen das ein bisschen professioneller. Aber worauf ich eigentlich hin will, bei NDR 1 war die letzten 2 Wochen die 70er und die 80er Jahre im Fokus. Und
Oh
ich,
ja.
ja, und ich bin ja jemand, der sich immer gerne nicht, wir wollen ja auch ein bisschen Humor in die Sache bringen, für blöde Songlyrics interessiere ich mich dafür, ja. Und
Ja.
bis jetzt war ja immer eines meiner Lieblingsblödesten Songlyrics Dr. Hook and the Medicine Show. Und da gibt's eine Zeile in dem Lied, die heißt, When you're in love with a beautiful woman, it's hard. Das für mich war immer eine geniale, geniale Zeile in einem Lied. Bis ich jetzt vor die letzten 2 Wochen NDR 1 gehört habe. Pass mal auf. Zuerst kam ein Damenduo namens Baccarat.
Um Himmels Willen, was hörst du da? Yes,
Und zwar,
I can
ja,
boogie.
Yes, Sir, I can boogie. Und da ist eine Zeile in dem Lied, die geht, Yes, Sir, already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Das
Entschuldigung,
finde ich auch genial.
höchste Kunst, das ist
Höchste Kunst, höchste Kunst. Du
selbstreferenziell, das
wirst gleich sehen,
Postmoderne
wo ich da
at
bin.
its best.
Und mein new favorite stupid lyric ever ist von einer Band, die du bestimmt auch kennst, die heißt
Himmels Willen.
Smokey. Die haben ein Lied raus, das höre ich, das habe ich gestern oder vorgestern gehört. Die haben ein Lied rausgebracht, das heißt Mexican Girl. Und der letzte Vers geht, Then she looked at me with her dark brown eyes and she whispered, Hasta la vista. Well, I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her.
Sie sehen, meine Damen und Herren, oder Sie hören, Volksschau ist immer wieder für Überraschungen gut.
Auf jeden Fall. Aber das bringt mich dahin zu unserem Auftrag oder was wir uns auf die Fahne geschrieben haben bezüglich Kulturwandel. Diese öffentlich-rechtlichen, ob das jetzt Fernsehen ist oder hier NDR 1, die haben ja auch einen Kulturauftrag, oder
Ja,
nicht? Ja.
ja.
Und dann höre ich hier Schmoki und sehe alle 2 Wochen den Silbereisen, diesen Tütenkaiser im Fernsehen. Was hat das denn mit Kultur zu tun? Bitte. Marc.
Du willst mit mir über das öffentlich-rechtliche Fernsehen sprechen? Nein,
Nein.
nein. Also, ich weiß nicht, wie hoch die Gebühren derzeit sind. Ich glaube, es sind 18 Euro oder so. Und die bieten dafür ein riesiges, vollumfängliches Gesamtprogramm für jede Ecke dieser Republik an. Also, das ist ja. Und darüber kann man ja trefflich streiten und sollte man auch. Und Tom Buro, der ja wirklich eine führende und leitende Rolle in der ARD spielt, hat es neulich selbst in einer Rede thematisiert. Es ist allerhöchste Zeit für ein paar Erneuerungen innerhalb des Systems. Aber ich muss immer wieder feststellen, bevor ich Privatradio höre, werde ich immer Deutschlandfunk anmachen. Bevor ich mir dann irgendwie Radio FFPZB mehr anhören muss. Und diese Sendung wurde Ihnen gebracht von Hübbelmeister Hofenreiter. Ihre
Ja, da bin ich total bei dir.
Ja, also und am allerschlimmsten ist es dann, wenn es Lokalradio ist. Ja, also.
Aber
ja, insofern und ich glaube, die 18 Euro, die ich da bezahle, alleine schon für die Nachrichten und die Qualität der Nachrichten, die ich bekomme, zahle ich ganz.
Ja. Aber uns wurde ja auch schon ans Bein gepinkelt, dass wir Kultur zu hoch halten oder sowas.
Nein, ich glaube, uns wurde einfach nur unterstellt, dass wir adlig sind. Dass wir
das habe ich ganz vergessen.
Um uns zu hören und was war noch? Aber die,
was mit dem Internat?
Das fand ich ganz hübsch, weil das, weil der Anwurf kam aus einer Ecke, die kein Hehl daraus machte, dass, also der Sprecher, also der Kritiker machte kein Hehl daraus, dass Qualität sich ausschließlich in der Höhe der Zuhörerzahlen oder der Likes messen lässt. Und das hat uns ja dann auch bewogen, diese wunderbare Influencer-Sendung zu machen, die wir mit Michael haben machen können. Sollen wir mal so einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weil wir haben ja, weil das ist ja sehr schön, was du sagst, irgendwie Kultur.
Ich habe noch ein paar Sachen.
Ja, okay.
Aber werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. In die immediate future, please.
Ja, in die unmittelbare Zukunft. Also wirklich unmittelbar vor uns steht ja unsere quasi Einjahresfeier. Ja. Ach. Ich freue mich ja.
Also ich mich auch. Man
kann ja auch schon ein bisschen zurückschauen gemeinsam, nicht?
Kann man.
Und das waren ja auch ein paar echt klasse Leute und ich bin unglaublich begeistert. Ich weiß nicht, ob wir es den Leuten schon erzählt haben, aber Baraka kommt wieder, also Karim Baraka kommt wieder und ich glaube, wir sind beide sehr glücklich, dass er tatsächlich fast auf den Tag genau wiederkommt.
Er wusste, wann er bei uns war.
Ja, siehst du?
Er wusste das. Ich wusste das nicht mehr.
Ich habe ihn gefragt. Der 21. Und ich glaube, er ist am 19. bei uns.
Genau.
Schön finde. Wiederkehrende Gäste in den nächsten Wochen haben wir Michael Basche und Stefan Maywald, die Anfang Dezember mit uns eine Sendung machen werden über Golf schreiben.
Ja, das ist gonna, I'm really looking forward to that.
Weil, ja, ich glaube, dass das sehr spannend sein wird, weil es natürlich nicht nur darum geht, eine eher desolate Golfschreiberszene zu geißeln, sondern tatsächlich auch mit zwei so ausgewiesenen Leuten auch darum gehen wird, hauptsächlich über den Reiz des über Golfschreibens zu sprechen. Also warum und wie. Und das wird hoffentlich sehr, sehr spannend. Dann haben wir in demselben Monat, hilf mir mal auf die Sprünge, weil
wir haben ja jetzt als nächstes
natürlich
am Montag den Michael Blesch vom Green Eagle, der sich auf die Fahne geschrieben hat, den ersten Ryder Cup nach Deutschland zu holen.
Und der als Fairway-Flüsterer durchaus beeindruckend schon im Internet zeigt, welche Maßnahmen er dorthin gehend unternimmt. Ja.
Wir waren ja vor Ort und haben diese Baustelle da gesehen.
Genau.
Ja, also es war, ich habe mir als Michi Basche gesagt hat, als Michael Basche gesagt hat.
Michi Basche.
Wir gehen mal.
Ich weiß nicht, ob ihm das gefallen wird.
Wir gehen mal auf die. Ich zeige euch mal gleich die Baustelle. Da schlackert ihr mit den Ohren. Da habe ich mir gedacht, oh, okay, was für eine Baustelle ich mit den Ohren schlackern kann. Ja. Und es ging ja da ziemlich, normal los. Aber dann, also was wir da gesehen haben, was der da macht. Und wenn man jetzt sich anguckt, was er für Bilder postet, mit was für Geräten er und sein Kumpel da unterwegs sind und die Erde umgraben und dieses und das. Es ist schon wirklich beeindruckend. Und ich glaube, er ist ein Kandidat, der mehr raucht als unser bisheriger Smoking Champion, Mr. Ben Crenshaw. Ja. Aber da freue ich mich auch sehr drauf, denn er ist ein super Typ, als wir ihn kennengelernt haben. Und er kommt. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Sie merken auch vielleicht, meine Damen und Herren, wir sind jetzt ein bisschen mehr auf dieser deutschen Schiene. Ganz einfach auch, weil es da viele hochinteressante Geschichten gibt und Marc, da bist du ja verantwortlich für und das sind auch Sachen, die ich alleine nie gemacht hätte und deswegen macht es mir auch mir so viel Spaß und dieses Jahr ist vergangen wie im Flug. Wir haben ja an die 40 Sendungen gemacht sowas in der
Gegend. Wir haben im letzten Jahr 40 Sendungen gemacht und wir haben die Taktung so weit erhöht, finde ich, dass wir, also sofern uns nichts passiert, im nächsten Jahr mit Sicherheit 50 werden machen können und wollen. Wobei, ist sehr interessant, dass du das gerade ansprichst, so für den Januar, Februar werden wir mal wieder einen Schlenker in Richtung der angelsächsischen Sprache unternehmen. Das sind zwei wunderbare Autoren, die wir einladen werden, die gerade jetzt Neuerscheinungen draußen haben. Wir werden mit einer, ich nenne jetzt einfach momentan keine Namen, damit das noch ein bisschen spannend bleibt. Wir
auf jeden Fall.
Der besten deutschen Earthmover und Platzdesignerinnen eine Sendung machen können, schon im Anfang des nächsten Jahres. Und wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Gast, den wir in diesem Jahr schon begrüßen durften, auch wiederholen werden. Ja. Sowohl Amerikaner als auch Deutsche. Weil ich auch glaube, dass es sehr, sehr schön ist, immer wieder sich gegenseitig wieder zu begegnen und wie jetzt auch mit Karim gemeinsam auf die Zeit zurückzublicken.
Nicht nur und wir werden natürlich auch wieder versuchen.
Jahr, sondern Karim ja auch.
Ne? Ja, und wir werden auch wieder versuchen, den einen oder anderen Major-Sieger zu bekommen. Ne?
Den einen oder anderen werden wir versuchen zu bekommen, ja.
Auf jeden Fall. Absolut. Das sehe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber ich möchte auch noch eine Sache kurz ansprechen, bevor wir hier den Deckel drauf machen.
Wir müssen heute noch keinen Deckel drauf machen.
Heute wird auch wirklich der Deckel drauf gemacht. Also mit Kabum. Wir sind ja auch immer, wir sind ja sehr, oder ich bin vielleicht mehr kritisch als du und ich bin da auch nicht so, nicht so höflich manchmal. Und ich möchte nicht, dass ich, oder ist mir eigentlich egal, ob ich missverstanden werde oder nicht, aber ich möchte eins klarstellen. Wenn ich so rüberkomme, als ob es für mich nur einen Weg gibt, wie man Golf spielen sollte und was Golfer für Pflichten haben und so weiter, das stimmt nicht. Okay? Jeder kann so Golf spielen, wie er will. Spaß haben, kann in Loudmouth Klamotten rumlaufen, kann seine Schläge, ist mir wurscht. Ja, Hauptsache die Leute spielen. Ich will den Leuten das nicht aufzwingen. Mir geht es darum, das Spiel ein bisschen zu verteidigen, das Spiel ein bisschen auf einem Pedestal,
auf einen Sockel zu heben.
Auf einen Sockel zu heben, genau, auf einen Sockel zu heben. Und vielleicht durch meine 40 Jahre lange Verbundenheit mit diesem Sport und Spiel oder was immer es ist, den Leuten vielleicht das eine oder andere mit auf den Weg zu geben, damit sie auch das rauskriegen, was ich rausgekriegt habe. Denn die Belohnungen sind ja sehr, sehr hoch.
Mannigfaltig.
Ja,
mannigfaltig. Absolut mannigfaltig. Und ich glaube auch, gibt dir absolut recht. Und ich bin allerdings vielleicht dann eher höflich. Mich nerven schon viele Sachen. Und vieles spreche ich ja auch dann nicht unbedingt hier in dieser Deutlichkeit an. Und es ist, ich glaube, dass die Gefahr für viele, viele traditionelle Sportarten, Spiele, Beschäftigungen darin liegt, dass sie in ununterbrochener Konkurrenz zu anderen Freizeitvergnügungen stehen. Und damit kommen wir wieder, glaube ich, zu diesem Spaßmoment, den du am Anfang angesprochen hast. Insofern ist es eine ganz schöne Kreislauf gerade. Golf wird dann verkauft, als wäre es etwas Cooles, als wäre es etwas Leichtes, als wäre es etwas Spaßiges. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen, es ist einfach auch zu schwierig, um wirklich nur ein Spaß zu sein. Das Drumherum ist ein unglaublicher Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, die man liebt, die man versteht, die man kennt, aber die man eigentlich nur auf dem Golfplatz trifft. Freundschaften zu pflegen, die nur dort stattfinden, durch Landschaften zu laufen, Strecken zurückzulegen, die man normalerweise zu Fuß niemals zurücklegen würde. Aber das Spiel selbst ist schon sehr schwierig und kompliziert und mit Regeln behaftet und auch vom Ablauf her schwierig. Und ich genieße es trotzdem, dass jeder sein eigenes Golf hat und sein eigenes Golf
spielen kann. Du weißt, da stimme ich nicht mit dir überein, dass es schwierig ist, nicht? Ich meine, was ist am Golf schwierig? Und das ist noch eine weitere Vertiefung von diesem Thema Golf und deutsche Tugenden. Aber was ist an diesem Spiel meiner Meinung nach schwierig, ist, dass Golf ein Spiel für Einzelgänger ist. Ja, es gibt keine Mannschaftskameraden, die deine Fehler ausbügeln. Es gibt keine Mannschaftskameraden, die dir den Pass geben und du schießt das goldene Tor und die machen dich zum Helden des Spiels. Gibt es nicht. Ja, die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg liegt bei jedem Einzelnen. Okay?
Ja, ja. Bedingt.
Ja, aber man spielt es ja in einem, ich bin gewohnt, Golf nur in einem Foursome zu spielen. Ja, nicht, schon gar nicht alleine. Manchmal zu zweit, nie zu dritt, außer wenn Basche dabei ist. Aber ich habe 25 Jahre lang jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, nur zu viert gespielt. Immer zu viert. Mhm. Ja, immer zu viert. Individual Matches gegen alle drei anderen, 2 gegen 2, überall wird gewettet, weil es ja ums Gewinnen geht.
Ja.
Und das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, ich meine, das beste Argument gegen Golf ist, wenn man sich 5 Minuten mit einem Durchschnittsgolfer unterhält. Das ist das beste Argument gegen Golf. Ja, hast du das schon mal gemacht? Mach das mal. Such dir mal einen Otto-Normal-Golfer raus und unterhalte dich mal mit dem.
Tun wir das nicht die ganze Zeit? Also du und ich? Also,
vielleicht sind wir das ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ich freue mich auch sehr, dass wir den Weg weiterer Spieler gehen werden in absehbarer Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir hoffentlich einen sehr jungen deutschen College-Spieler haben werden, der sich quasi selbst um ein College-Stipendium hat bemühen müssen, ohne die Hilfe eines groß angelegten oder eines groß agierenden Verbandes. Also der wird uns hoffentlich in den nächsten Wochen als Gast zur Verfügung stehen. Und ich hoffe sehr, dass wir den Schritt weiter, also den einen Schritt, und das sage ich jetzt einfach mal zur Überraschung von allen, dass wir den Schritt, den wir schon mal gemacht haben, mit so einer Live-Berichterstattung, dass wir das vielleicht sogar einen Schritt weitergehen werden und weitergehen können, dass wir vielleicht auch Tour-Events hier in Deutschland gemeinsam besuchen und dort von dort dann auch Sendungen machen.
Wenn sie uns reinlassen.
Und das kann ja auch ein Challenge-Tour sein, das kann auch ein Pro-Golf-Tour-Event sein.
Ja. Das wäre auch eine super Frage an die Jungs, die damit ihr Geld verdienen. Ob denen macht Golf bestimmt keinen Spaß. Das kann ich dir versprechen. Rory McIlroy, John Rahm haben keinen Spaß am Golf.
Das weiß ich nicht, Frank. Also
das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Immer wieder über diesen Begriff Spaß.
Dem macht es doch kein Vergnügen.
Oh, das glaube ich
nicht. Und nicht immer.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das wenn du so spielst, kannst du nur mit Leidenschaft und Vergnügen spielen. Also wenn das wenn das Treasury ist und du dich dahin schleppen musst, weil dir sonst nichts Besseres einfällt, dann kannst du auf dieser Ebene gar nicht spielen.
Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dass umso besser man spielt und umso ernster man das Spiel nimmt und umso mehr der Lebensunterhalt darauf beruht, umso weniger Spaß hat man. Denn wie Bobby Jones gesagt hat, es gibt Golf und es gibt Tournament Golf und es gibt Major Tournament Golf.
Ja.
Und bei jedem Level geht der Spaß oder das Vergnügen oder was immer ist, muss es ein bisschen runtergehen. Nicht? Das ist dann ein Beruf. Egal.
Aber das widerspricht so ein bisschen, was uns der Sessinghaus erzählt hat, dass Morikawa eine tiefe Freude empfindet an seinem Spiel. Ja. Und dass Sessinghaus ja auch sagt, also ohne Freude, also ohne Joy, ist das eigentlich gar nicht zu leisten. Und es war ja auch, glaube ich, dass der Knappe hat uns ja was Ähnliches erzählt und hat auch der Martin. Ne? Also es ist wirklich so, ohne eine tief empfundene Freude kannst du das nicht machen.
Ja.
Es gibt nun mal diese Freude eines gut geschlagenen Balles oder eines 20-Meter-Putts und das machen ja die Jungs gelegentlich.
Wenn ich dich frage, was kannst du dich an einen besten Schlag oder an einen deiner besten Schläge ever erinnern? Ich kann mich an meinen besten Schlag ever erinnern. Und das hatte nichts mit einem Eagle oder einem Birdie oder einem Hole, ich habe noch nie einen Hole in One, aber das erzähle ich ein andermal, aber das ist das Gefühl, den Ball wirklich totale Kontrolle über deinen Ball zu haben und dass er genau so fliegt, nicht nur von der Richtung und von der Entfernung, sondern auch von der Altitude.
Ja, und auch
von der Flugbahn, genau so, wie du es in deinem Kopf 5 Sekunden vorher gesehen hast. Mhm. Das für mich, und ich kann mich an einen Schlag erinnern, der genau das gemacht hat. Aus einem Fairway Bunker, back into play with a 6-iron over a tree. Hatte nichts mit irgendwie einem Schlag aus 200 Meter, der bis an die Fahne gerollt ist. Nein, nicht das Ergebnis, sondern wirklich nur das getan hat, was man. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir über dem Ball stehen, keine Ahnung, wo das Ding hingeht. Keine Ahnung. Du?
Vage Hoffnungen.
Hoffnung, aber keine Ahnung. Der kann überall hingehen. Oder?
Ja, kann er.
Kann er. Darf ich diese Runde mit einem Zitat beenden?
Ich bitte darum.
Okay, meine Damen und Herren. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir arbeiten wieder an einem, oder Sie arbeiten für uns wieder an einem Killer Month. Wir sind auf Apple Podcasts. Hast du das gehört, Marc?
Ja, ich weiß es.
Wir haben es.
Ich bin nämlich von einem guten Freund, Shoutout zu Clemens Erbach, der immer gesagt hat, sag mal, wo ist denn dein Podcast?
Warum merci, Clemens.
Der Frank sagt, wir seien bei Apple. Und er sagt, da bist du nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, und da waren wir tatsächlich nicht. Aber du hast ja das Problem gerichtet.
Ja, das ist ja, ich meine, das überrascht ja keinen, dass wir das in so kurzer Zeit gelöst haben.
Ja, aber wir sind jetzt dort, wo alle ihre Podcasts.
Ja, was wir jetzt loslegen werden. Also, ja. Meine Damen und Herren, Apple Podcasts. Wir sind da unter Radio Golfschau. Und wir werden.
Sind wir unter Golfschau oder Radio Golfschau?
Radio Golfschau sind wir da.
Radio
Golfschau. Apple Podcasts, look it up. Ja? Wir werden Sie mit einem Zitat für heute ins Bett schicken oder zur Arbeit schicken, wann immer. Jetzt können Sie das auch im Radio hören, im Auto. Konnten Sie vorher auch schon. Ich weiß es nicht. Ich höre morgen wieder die 70er und 80er auf NDR1 und melde mich dann am Montag wieder mit neuen Song-Lyrics. Here we go. Wie Mo Norman zu sagen pflegte. Und wenn Sie Mo Norman nicht kennen, meine Damen und Herren, dann ist dieses Zitat auf jeden Fall an Sie gerichtet. Golf ist ein Rausch ohne den Kater. Eine Stimulation ohne die Pillen. Der Preis ist hoch, aber die Belohnungen sind höher. Es ist ein Zeitvertreib für Jungs, der Männer aufbaut. Er reinigt den Geist und verjüngt den Körper. All das und noch viel mehr ist es für diejenigen, die es wirklich lieben. Amen to that. Ich bin Frank Förster.
Ich bin Marc Hauwener. Das war die Golfschau. To the next one.